Wir alle wollen Freude. Wir alle wollen auch stark sein. Und der Apostel Paulus zeigt uns das sehr deutlich in dem, was geschrieben steht, wo die wahre Freude ist und wie diese Freude zu erreichen ist und wie wir in Christus gekräftigt werden, um zu dienen. Ein Brief, der uns somit die Herausforderung gibt, unser ganzes Denken auf Christus zu richten. Unsere Gesinnung, seine Gesinnung sein zu lassen. Ein Brief, der uns auch zeigt, dass derjenige, der in uns ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. So heißt es dort in Philipper 1, Vers 6. Wir wollen heute Nachmittag zu den Anfängen von Gottes Werk in Philippi gehen und uns zeigen lassen, wie der dreieine Gott sein Werk nicht nur geschichtlich vor rund 2000 Jahren getan hat, sondern wie Gott auch heute auf eine ähnliche Art und Weise Neuanfänge wirkt, damit er sein Werk in den zum Heil berufenen Heiligen nicht nur beginnt, sondern auch vollendet. Wir fragen uns, was ist die Vorgeschichte zu diesem Philipperbrief? Wir lesen in Philipper Kapitel 1, die Verse 1 und 2 von Paulus und Timotheus, dass sie sich als Sklaven Jesu Christi bezeichnen. Und sie sagen an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun, in der Stadt mit dem Namen Philippi gab es während der Niederschrift Heilige, Gläubige, die in dem gleichnamigen Philipperbrief angeschrieben wurden. Sie werden dort angeschrieben. Aber wie und warum kam dieses Werk überhaupt zustande? Wie kam es zum Leben? Wie entstand dort eine Gemeinde? Nun, wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass mit dieser Gemeinde, so wie mit anderen Gemeinden, der Plan des Herrn Jesus in Erfüllung ging. Seine Absicht. Jesus hatte in Matthäus 16, Vers 18 zu dem Apostel Petrus gesprochen und gesagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus hatte versprochen, seine Gemeinde zu bauen. Wie wir zuvor beobachtet haben beim Studium des Thessalonicher Briefes, so sehen wir auch hier in dem nahegelegenen Philippi, nahe ist übertrieben, aber in derselben Provinz Mazedonien, das nahegelegene Philippi, das gleiche Werk des Herrn in den Menschen seines Wohlgefallens. Und zwar unter solchen, denen er erlösenden Glauben schenken sollte. Und deshalb wenden wir uns heute, wie zuvor, in gleicher Weise beim Thessalonicher Brief, der Apostelgeschichte zu. Wir steigen also heute noch nicht sofort im Philipperbrief ein, sondern wir gehen in die Geschichte zurück und sehen uns an, was Gott dort gewirkt hat. Dort sind für uns die Werke des Heiligen Geistes aufgezeigt, aber und auch vor allem die Werke des Herrn Jesus Christus. Denn er baut seine Gemeinde. Und zwar so, wie er Gemeinden ins Leben rief, wird uns dort genau aufgezeichnet. Dort sehen wir in Kapitel 16 der Apostelgeschichte das beginnende Werk Gottes in Philippi. Da dürft ihr aufschlagen, Apostelgeschichte 16. Und wir werden bei unserer Beobachtung feststellen, dass der Sohn Gottes, der Jesus Christus, nicht isoliert, also die zweite Person der Gottheit, nicht losgelöst von den anderen Personen der Gottheit wirkt, sondern der dreieine Gott ist vollständig. Er ist komplett. Wir haben immer den Hang dazu, alles auseinander zu analysieren. Aber wir sehen ausdrücklich unseren Gott, unseren dreieinen Gott am Werk. Er ist aktiv. Ihm sei die Ehre für diesen kostbaren Einblick in die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi. Und wir sehen dort in Kapitel 16, und ich fasse es nur kurz zusammen, und ihr habt diese Einteilung in euren Gemeindeblättern. Wir sehen dort seine wegweisende Berufung nach Mazedonien. Wir sehen dort seine wirksame Berufung zum Heil. Wir sehen drittens seine souveräne Macht über die Feinde. Und viertens seine verliehende Gnade des Leidens. Und fünftens seine unausforschlichen Wege. Nun lasst uns gemeinsam den Text lesen. Apostelgeschichte Kapitel 16, Abvers 6. Nun, in den Versen davor sehen wir, dass der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise den Timotheus mitnimmt. Und der Silas ist dabei. Wir lesen jetzt von ihnen ab Vers 6. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann, stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Vers 11. So fuhren wir denn mit dem Schiff nach Troas ab und kamen geradewegs nach Samothras und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Vers 23. Nachdem sie ihnen aber viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf. Und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein ganzes Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Vers 35. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lasst jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und uns ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort? Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten. Und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns zusammen beten. Herr, dein wunderbares Wort gibt uns die Dinge genauso, wie sie geschehen sind. Hab Dank dafür, dass wir einen Einblick erhalten dürfen durch diesen Text, was du getan hast in den Herzen der Menschen dort in Philippi, die dein Wort gehört haben, die gefangen waren wie Paulus und Silas im Gefängnis, die gefangen waren in ihren Sünden, die versklavt waren in ihren Sünden. Du hast sie durch deine befreiende Botschaft gerettet. Dafür danken wir dir für die Macht deines Wortes. Wir danken dir, dass du den Apostel Paulus dorthin geführt hast, dass du das Evangelium so auch nach Europa gebracht hast. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir diesen Einblick erhalten, dass die Verkündigung des Evangeliums niemals ohne Schwierigkeiten vor sich geht. Herr, der Feind schläft nicht, es gibt immer Widerstand, aber du bist größer. Und du gebrauchst diese Dinge, denn deine Wege sind unausforschlich. Herr, diese Dinge lassen sich nicht reproduzieren, weil du der Handelnde bist. Nur in einer natürlichen Welt, in einer Welt, in der man nicht glaubt, dass du existierst, kann man Dinge, ja, will der Mensch Dinge nachmachen, reproduzieren, aber du bist nicht reproduzierbar in deinem Werk. Du bist der alleinige Gott, du bist mächtig und deshalb beten wir dich an über dem Werk, das du schon damals getan hast. Und wir danken dir auch gleichzeitig für das Werk, das du hier an diesem Ort getan hast. Auch hier hast du auf deine Art und Weise gewirkt und wirkst immer noch. Und wirst das Werk, das du begonnen hast, auch zu Ende bringen, bis an dem Tag, wo du kommen wirst, in deiner Macht, in Macht und Herrlichkeit. Wir danken dir von ganzem Herzen. So hilf du uns, jetzt im Detail oder näher auf das zu sehen, was du getan hast, damit wir freudig sind und erkennen, in welcher Stärke auch wir wandeln dürfen. Das bitten wir um deines Namens willen. Amen. Ja, das beginnende Werk Gottes in Philippi. Ihr Lieben, Gott ist in unser aller Leben am Wirken und bei seinen Kindern auf eine ganz besondere Art und Weise. Du würdest ohne Gott gar nicht leben, dein Herz würde nicht schlagen. Er ist derjenige, der allem Bestand gibt. Alles würde auseinanderfallen, das ganze Universum würde auseinanderfallen. Er vollbringt in uns, was ihm wohlgefällig ist. Du denkst es vielleicht nicht, du stellst dir das anders vor, vielleicht so wie Paulus, der dorthin kam und gedacht hat, naja, Gefängnis ist jetzt nicht mein erste Klasse Hotel, das ich mir ausgewählt hätte. Aber Gott ist so viel größer. Und das soll uns ermutigen. In diesem ersten Abschnitt dieses 16. Kapitels der Apostelgeschichte sehen wir den Drei-Ein-Gott am Wirken. Und ich lese nochmals die Verse 6 bis 12. Bitte achtet dabei auf Gottes wegweisende Berufung. Seine wegweisende Berufung nach Mazedonien. Da heißt es ab Vers 6, als sie, und nochmals diese sie, das sind Paulus und Silas. Und wir wissen schon, dass auch Timotheus dabei ist, denn den haben sie auf der zweiten Missionsreise mitgenommen. Und als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurden ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Nun, der Heilige Geist verwehrt zu dieser Zeit den Dienst in Kleinasien. Interessant. Später wird dort der Dienst verrichtet. Aber es war nicht die Zeit für den Dienst dort zu dieser Zeit. Als sie nach Mysien kam, und es ist hilfreich, eine Bibelkarte vielleicht auch in der Bibel aufzuschlagen. Mysien ist ein Gebiet nördlich, im nördlichsten Teil des asiatischen Teils der Türkei heute. Also wenn ihr euch den Bosporus, vielleicht kennt ihr das da, diese kleine Meeresenge von Europa nach Asien. Der Bosporus ist die Verbindung vom Schwarzen Meer zum Ägäischen Meer. Und Mysien ist zum Ägäischen Meer hin. Und dazwischen ist doch das Marmara-Meer, das große Marmara-Meer. Dort grenzt auch Bithynien und Mysien. Ja. Schaut euch das am besten auf euren Karten, Bibelkarten einfach mal selbst an. Und als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Geist, und es ist interessant, dass die besseren Handschriften hier sagen, nicht nur der Geist, sondern der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Der Geist des Herrn Jesus erlaubte es ihnen nicht. Und das ist der Heilige Geist, ist der Geist Jesu. Es ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Er ließ es ihnen nicht zu. Er wollte nicht, dass Paulus und seine Kumpanen nach Bithynien gingen. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und jetzt sind wir an der Küste des Ägäischen Meers. Dort waren wir in diesem Jahr, als wir in der Türkei, oder im letzten Jahr, das ist ja 24, dort, wo das Kleinasien in der Türkei ist, dort an der Küste im nördlichen Ägäischen Meer finden wir Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu sehen. Und bitte achtet auch mal auf die Personalpronomen. Seht ihr, hier gibt es einen Wechsel von sie, der dritten Person, zur ersten Person, wir, Plural. Was passiert dort? Auf einmal ist der Schreiber dabei. Wer ist der Schreiber der Apostelgeschichte? Lukas. Lukas kommt in Troas dazu. Als wir heißt es dort, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte. Da heißt es in einem anderen Übersetzung, und als aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe. Nicht der Herr, sondern Gott. Nun, wir sehen Gott der Vater, der Heilige Geist und der Geist Jesu. Jesus selbst ist hier am Wirken. Er gibt Anweisungen, wo Dienst zu tun ist. Sie schlossen daraus, dass Gott sie berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab, also von der Küstenstadt Troas, und kamen geradewegs nach Samothras, eine kleine Insel dort auf dem halben Wege zu der Hafenstadt Neapolis. Dort übernachteten sie, weil es sicherer ist, dort am Tage nach Neapolis einzulaufen. Und dann von dort, von Neapolis, und dort war ich auch, an dieser kleinen Küstenstadt, kamen sie nach ein paar wenigen Kilometern inland, findet man dann Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Nun, unser Gott beruft seine Boten für den Evangeliumsdienst an bestimmte Orte. Das macht Gott. Seine Berufung geschieht durch persönliche Führung der einzelnen Person, wobei die geführte Person biblische Wahrheiten nicht außer Acht lässt, sondern diese ihn bei allen Entscheidungen leitet. Oft sind es mehrere Personen, auch heute mehrere Personen, die übereinkommen und sagen, wir gehen an einen bestimmten Ort. Wir sind uns einig, wir sollten dahin gehen. Das ist, meinetwegen, es fehlt ein biblisches Zeugnis. Wir haben das selbst getan. Wir möchten gerne das Evangelium nach Banin bringen. Warum? Weil wir dort keine biblischen Gemeinden sehen. Und wir denken, dass Gott das möchte, dass dort das Evangelium verkündigt wird. So ist es heute noch. Wir lassen nicht das Wort Gottes außer Acht und wir warten nicht auf einen Traum. Wir sind keine Apostel, wir sind auch keine Propheten, wie es Paulus und Silas war. Ihr wisst, Silas war ein Prophet, der aus Jerusalem war, der Paulus begleitet hatte. Als in Kapitel 15 das Apostelkonzil war, ging er mit nach Antiochien und blieb auch dort. Und auf der zweiten Missionsreise entschied sich Paulus, Silas mitzunehmen. Nun, wir erhalten Gottes Wegweise nicht durch Gesichte, nicht durch Visionen und Träume, auch wenn Menschen das heute überall felsenfest behaupten und von sich behaupten, dass Gott sie durch einen Traum geführt hat und auf bestimmte Erfahrungen verweisen, um das irgendwie zu belegen. Gott führt heute seine Gemeinde und die Kinder Gottes wohl immer noch durch seinen Geist, aber er tut das immer anhand von Wahrheiten der Heiligen Schrift. Er gebraucht dabei Umstände, das ist richtig. Er gebraucht das Verlangen der Kinder Gottes und das biblisch geprägte Denken seiner Kinder sowie sein Einwirken auf den Menschen. Er gebraucht das Wohlwollen von Menschen und die Feindschaft von Menschen den Kindern Gottes gegenüber. Und er gebraucht jeden Umstand, um seine Kinder zu führen. Das nennen wir wie? Das ist die Vorsehung Gottes. In der Vorsehung Gottes werden alle Umstände so gelenkt, dass seine gereiften Boten erkennen, welchen Weg sie einschlagen sollen. Aber wisst ihr was? Dabei ist auch Glauben erforderlich. Gott kommt nicht eines Tages zu uns nochmals und sagt, wir träumen alle, alle Ältesten und Diakone haben von Bernau geträumt in der letzten Nacht. Ah, wir sollen nach Bernau gehen. Nein, so passiert es nicht. Wir haben biblische Wahrheiten. Wir sind heute noch dazu berufen, das Evangelium zu verkündigen, das Evangelium von Jesus Christus. Und wir strecken uns aus, dass wir das Evangelium da verkündigen, wo es noch nicht verkündigt ist. Diese Führung Gottes schließt auch unser Vertrauen mit ein. Wir müssen Gott vertrauen, dass wir den Weg, den wir einschlagen, auch Gottes Wille ist. Wir vertrauen, dass Gott mit uns ist. Wir kriegen nicht eine Quittung. Gott schickt eine Quittung aus dem Himmel und sagt, ah, richtig gemacht, ihr habt das gut gemacht, Männer, ihr seid genau an dem richtigen Ort. Nein, wir bitten auch heute darum, Herr, schenk du uns eine Versammlung, ein Versammlungsgebäude. Schenk du uns ein Gebäude, da wo du uns dienen lassen möchtest. Hilf uns dabei, den Ort zu finden, wo wir dienen sollen. Wir möchten in dieses Gebiet, weil wir glauben, dass dort das Evangelium verkündigt werden soll. Wir gehen im Glauben, dass der Weg, den wir gehen, der richtige ist. Die Führung Gottes ist kein schicksalhafter Fatalismus. Der Weg Gottes ist etwas, was dem wir vertrauen müssen. Und deshalb sorgen wir uns nicht, wie Petrus, der schreibt, sorgt euch um nichts. Paulus vielmehr im Philipperbrief sagt er, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Seht ihr, hier sehen wir das beginnende Werk. Das beginnende Werk unseres Herrn Jesus Christus, unseres Drei-Ein-Gottes vielmehr, wie er führt, wie er dieses Team nach Mazedonien führt. Gott bestätigt dennoch diese Berufung. Und ich kann mich leider nicht in allen Details festhalten, aber wir wollen sehen, wie Gott das bestätigt an diesem Ort. Gott bestätigt seine Berufung an diesem Ort und auch an anderen Orten oft durch seine wirksame Berufung. Seine wirksame Berufung zum Heil. Und wir haben gesagt, als erstes, wir sehen seine wirksame Berufung nach Mazedonien. Er hat sie dort hingebracht. Sie haben es erkannt durch das Gesicht, durch dieses Traumgesicht, das dem Paulus gegeben wurde, haben alle geschlussfolgert, Gott möchte sie dort haben. Nun, Gott bestätigt diese Berufung an einem Ort oft durch seine wirksame Berufung zum Heil. Nämlich dann, wenn das Evangelium verkündigt wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Und genau das geschah. Lasst uns weiterlesen in Vers 13. Da heißt es, und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten dort zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und offenbar gab es in dieser Stadt keine Synagoge. Eine jüdische Synagoge konnten man nur gründen, wenn man 10 Männer hatte. Und diese römische Kolonie, diese Stadt, hatte einen besonderen Status. Sie war unabhängig, sie war selbstständig, römisch regiert. Es waren vielleicht ein paar Juden dort, aber sie waren nicht gläubig oder sie waren keine Gottesfürchtigen. Es gab keine Synagoge. Und so gingen sie vor die Stadt hinaus. Und ich erinnere mich, als wir an diesem Ort, selbst als wir das Land besucht haben, saßen. Das ist ein kleiner Ort, ein kleines Rinnsal, möchte ich fast sagen, an diesem Fluss. Dieser Fluss war zu der Zeit, als wir dort waren, wirklich ein kleiner Fluss. Und dort, nichts erinnert daran, dass dort damals die Apostel waren, außer eine kleine Kapelle, die von der griechisch-orthodoxen Kirche dort errichtet wurde. Und dann sagte man uns, hier ist der Ort, an dem Paulus mit den Frauen zusammen und den Männern, die seines Teams, betete. Und schaut mal in Vers 14, und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, also aus dem Kleinasien, ihr kennt die 7 Städte aus der Offenbarung, Kapitel 2 ist das, wo auch Thyatira aufgeführt wird, dort kam sie her, sie hörte zu. Leute, hier sehen wir Gottes Wirken. Sie hörte zu. Wisst ihr, es ist immer wunderschön, Leute im Gottesdienst sitzen zu haben, aber man weiß, nicht jeder hört zu. Ich weiß es selber. Man kann im Gottesdienst so tolle Träume und Pläne machen, man kann abschweifen, aber diese Frau hörte zu. Sie hörte zu. Und zwar hörte sie genau auf das, was dort verkündigt wurde. Und wisst ihr was? Und der Herr tat ihr das Herz auf. Man kann sitzen, man kann unter dem Wort Gottes sitzen und es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Man denkt, oh, ich hoffe, bald kommt das Amen. Was werde ich heute Mittag bloß in den Ofen schieben oder heute Abend in den Backofen schieben, ob ich die Pizza noch so belegen sollte oder so belegen. Nein, diese Frau, sie hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf. Deshalb hörte sie zu. Und sie hörte und nahm das Gehörte an, sodass sie aufmerksam, heißt es dort in Vers 14, Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Ihr Lieben, wenn ihr Menschen so weit kriegt, dann wisst ihr, Gott beruft jemanden. Gott beruft jemanden zum Heil. Jemand, der zuhört und der Acht gibt. Das ist der Anfang der Errettung. Menschen können nicht errettet werden durch irgendeinen Blitzschlag vom Himmel. Wir müssen zuhören, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen darauf Acht geben. Und wir sehen, dass sie das getan haben. Denn was ist die nächste, die Folge? Sie ist gehorsam. Ganz offenbar haben Paulus und Silas gelehrt, du musst zum Glauben kommen, du musst Buße tun, du musst Umkehr von deinen gottlosen Wegen. Und wenn du das getan hast, dann bekenne dich in deiner Taufe zu Jesus Christus. Lass dich taufen auf diesen dreieinen Gott. Vers 15. Und als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus. Nun, sie hatte kein mobiles Haus, kein Mini-Home oder so, dass sie taufen. Das gibt es manchmal in charismatischen Gemeinden, dass sie auch ihre Häuser taufen oder besprengen. Nein, 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 das ist nicht damit gemeint. Das sind die Mägde und das sind Leute, die zu ihrem Haus gehören. Die Dienerschaft und alle, die in ihrem Haus mitwirksam waren. Auch ihr Haus bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ihr an den Herrn gläubig bin, sagt er in Vers 15, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Ja, wunderbar, das sehen wir nachher auch, dass ein ganzes Haus gerettet wird, nämlich beim Kerkermeister von Philippi. Aber da wird es auch sehr deutlich, dass es nicht nur um einen materiellen Gegenstand geht, sondern dass es um Menschen geht. Und es geht auch nicht um Babys. Diese Stellen werden oft gebraucht, dass Babys getauft werden sollen. Nein, da geht es um solche, die gehört haben, die darauf gehört haben, was verkündigt wurde. Seht ihr? Und hier kommt die Bestätigung. Gott bestätigt in einer wirksamen Berufung. Hier wird nicht nur jemand allgemein aufgerufen, kehr um, bekehre dich zu Jesus Christus, sondern hier kommt eine Frau und ein ganzes Haus, mehrere Menschen, die das auch gehört haben, die nicht aufgrund dessen zum Glauben gekommen ist, nur weil Lydia gläubig war, sondern weil sie es auch gehört hatten. Kommen sie zum Glauben und sie lassen sich taufen und sie glauben, dass sie gläubig sind. Sie möchte sogar noch mit diesen Leuten, mit den Missionaren zusammenbleiben. Sie möchte mehr erfahren. Sie nötigte sogar diese Männer, bei ihnen zu bleiben. Nun, was finden diese Missionare in Philippi? Nicht viel, ne? Es gab keine Gemeinde. Es gibt nicht mal eine Synagoge, wo sich gottesfürchtige Juden versammelt haben, wie wir das später, wenn wir in Kapitel 17 kommen, dann sehen wir, dass Paulus dort in die Synagoge geht, in Thessalonich. Das ist die nächste Ortschaft. Wir waren also mit unserer Predigt bei den Thessalonichern schon einen Schritt voraus. Jetzt sind wir an dem Ort, wo sie zuvor waren, vor dem Dienst in Thessalonich. Lydia war gottesfürchtig, heißt es. Sie war in einem alttestamentlichen Sinne gottesfürchtig, sie war gläubig, aber jetzt kommt sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Diese Botschaft kannte sie nicht, die musste ihr gebracht werden. Sie kommt zum Glauben, weil der Herr ihr das Herz auftat. Das Ganze zeigt Gottes wirksame Berufung. Ihr Lieben, das ist so wunderbar. Als wir vor 24 Jahren, an diesen Ort nach Hohenschönhausen gingen, haben wir gesagt, warum wollen wir nach Hohenschönhausen, warum wollen wir hier Gemeinde gründen? Wir haben uns einfach umgeschaut, haben gesagt, gibt es hier irgendwo ein Zeugnis des Evangeliums? Wir haben recherchiert, wir haben uns angeschaut, drei Familien waren wir zu Beginn und haben gesagt, nein, es gibt hier keine Gemeinde, die wirklich das Evangelium verkündigt. Wir haben gesagt, wir gehen an diesen Ort. Wir glauben, dass dies der Ort ist, an den Gott uns beruft, um das Evangelium zu verkündigen. Das stand nicht in der Zeitung, das haben wir auch nicht geträumt oder so, dass wir da hingehen sollen. Hat uns auch keiner irgendwie angefragt, hat gesagt, kommt unbedingt hierher. Nein, wir haben einfach geschaut, es gab nichts und wir sind gekommen. Und Gott hat es auch bestätigt. Gott hat Menschen gerettet. Hier sitzen Hohenschönhausener, die zum Glauben gekommen sind durch die Verkündigung des Evangeliums an Jesus Christus. Preist den Herrn. Das ist seine Bestätigung. So wirkt Gott. Und so hat er in Philippi gewirkt. Und wir haben einen kleinen Einblick in den Anfang dieser Gemeinde. Du denkst, ja, da ist diese eine Frau. Zunächst erstmal. Und diese Hausgenossen dieser Frau. Das sind die Gläubigen. Da ging die Frauen gingen zum Beten. Wir lesen gar nichts von Männern. Wo sind die Männer eigentlich? Die Schwächlinge waren wieder nicht da. Also, das waren Frauen. Später im Text sehen wir ein weiteres Eingreifen Gottes in Philippi, eine weitere wirksame Berufung zum Heil, und zwar in den Versen 30 bis 34. Und ich greife dem einfach mal voraus. Da geht es um den Kerkermeister. Der Kerkermeister kommt zum Glauben durch dieses wunderbare Eingreifen. Er wird gläubig. Da heißt es in Vers 31, dass die Missionare sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Wieder ein gläubiges Haus. Also die Dachziegel fingen an zu glühen, die waren wohl gläubig. Nein, das geht nicht um materielle Dinge, sondern es geht um die Dienerschaft vielleicht und seine Angehörigen, vielleicht seine Kinder, seine Frau. Da heißt es, und sie sagten ihm das Wort und allen, die in seinem Haus waren. Hier ist es deutlich. Das ganze Wort wurde diesen Leuten dort in dem Haus des Kerkermeisters verkündigt. Und sie kommen zum Glauben. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht, als sie nämlich aus dem Gefängnis kommen, und er ließ sie auf der Stelle taufen. Er und all die Seinen, die zu ihm, zu diesem Haus gehörten. Also, hier kommt die Bestätigung einer wirksamen Berufung. Nun, ich wünsche, wir könnten uns da viel länger aufhalten. Wir kommen noch zu dem Unausforschlichen zum Schluss. Aber drittens ist, wir sehen seine souveräne Macht über die Feinde. Du denkst, ha, wunderbar. So wunderbar wirkt Gott. Du triffst einfach eine Entscheidung. Du bist einfach, denkst einfach biblisch differenziert, gehst an einen Ort und dann passiert alles. Alles glatt. Kein Problem. Nun, wir sehen seine souveräne Macht über die Feinde. Wieso Feinde? Denn da, wo das Evangelium verkündigt wird, da sind die Feinde. Da ist der Feind aktiv und alle seine Diener. Bitte beachtet das. Bitte haltet das immer im Hinterkopf. Da, wo das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, gibt es Anfeindung. Immer Anfeindung. Und wir, ihr Lieben, stehen in einem echten Kampf. Ich muss zugeben, dass es Zeiten in meinem Leben gibt, wo ich das nicht so realisiert habe. Ich habe gedacht, man marschiert da so einfach so durch und weißt du was, ich habe eine tolle Ausbildung vom Seminar. Ich werde einfach das Wort Gottes predigen und wir marschieren einfach durch. Alles, kein Problem. Wisst ihr, es gibt Kämpfe, es gibt Anfeindung. Bitte merkt euch das. Es gibt immer Feindseligkeit. Das ist fast ein Zeichen dafür, dass etwas richtig gemacht wird. Denn Anfeindung braucht es nicht geben, wenn der Feind sowieso in einer feindlichen Arbeit, die ihm gehört, steckt. Da, wo Menschen das Evangelium nicht verkünden, warum soll es da Anfeindung geben? In den Versen 16 bis 18 sehen wir die souveräne Macht Gottes über die Feinde des Evangeliums. Wie sieht es hier aus? Schaut mal, Vers 16. Es geschah aber, als wir zum Bet gingen, da kam eine Magd, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Da ist ein Dämon am Werk in dieser Magd. Und diese Frau, die gaukelte den Menschen was vor. Die sagt, ja, komm mal zu mir, ich sag dir, was in der Zukunft passieren wird. Also er glaubt nicht, dass Satan alles voraussagen kann. Das kann er nicht. Er ist ein großer Betrüger. Und einiges davon trifft zu, weil er ein Schummler ist, weil er ein Betrüger ist. Er führt hinters Licht. Aber dieser Wahrsagegeist, der half dieser Frau zu einer bestimmten Kundschaft. Aber sie gehörte nicht sich selbst. Die Einnahmen aus ihrem lukrativen Geschäft, die gingen in die Taschen dieser Männer, die diese Frau beschäftigten. Ihre Herren hatten dadurch großen Gewinn. Aber schaut mal genau hin, Vers 17. Diese folgten Paulus und uns nach. Lukas ist jetzt dabei und sagt, die folgten uns nach. Und schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen.
Hä? Das stimmt. Ist das falsch? Das ist ja absolut richtig. Meine Güte, was für eine Publicity. Das ist ja klasse. Hier macht noch jemand Werbung für sie.
Nun, Paulus mochte das überhaupt nicht.
Warum nicht? Da ist doch jemand, der sagt die Wahrheit. Wieso kann ich da nicht die Wahrheit stehen lassen?
Nun, du möchtest nicht Publicity von deinem Feind haben. Von einem Dämon, der das erkannt hatte, wer diese Männer wirklich waren. Du möchtest nicht von deinem Feind diese Werbung erhalten. Nun, diese Geschäftsmänner erleben, wie ihr Geschäft genommen wird. Der Geist wird ausgetrieben von dieser Frau. Und auf einmal ist das eine normale Frau. Die sagt, Zukunft voraussagen? Nee. Wie soll ich das denn machen? Nee, ich bin ein normaler Mensch.
Die war frei. Stell dir vor, wie Gott gnädig ist dieser Frau gegenüber.
Diese teuflische Gabe, dieser Magd, nutzten diese Männer, aber jetzt konnten sie nicht mehr. Kannst du dir vorstellen, wenn dein Geldfluss ausgeht, ihr Lieben, vieles schadet den Leuten nicht, aber wenn du ihnen das Geld wegnimmst, dann werden sie zu Bestien. Das ist das Schlimmste, was du jemandem antun kannst. Und das ist genau das, was hier passiert. Obwohl die Worte nicht verkehrt waren, trieb Paulus sie aus durch die Kraft des Herrn Jesus Christus. Und so gebrauchte Paulus seine apostolische Gabe, den bösen, dämonischen Geist dieser Frau auszutreiben. Leute, wir können das nicht. Wir wissen nicht mal, ob dieser Geist in einer Person ist oder ob wir es mit einem Spinner zu tun haben. Wir wissen es nicht. Aber das war offenbar der Wille Gottes des Herrn, in dessen Namen er diesen Geist gebot, aus der Magd auszufahren.
Gott hat volle Kontrolle über die Feinde des Evangeliums.
Und wir sehen seine souveräne Macht über die Feinde. Auch über die Herren dieser Magd besaß Gott natürlich die volle Kontrolle und Macht. Aber Gott schlägt nicht den Weg der Beseitigung dieser Männer ein, sondern nutzt die folgenden Umstände, um den führenden Missionaren Paulus und Silas seine Gnade zu verleihen, um Christi willen zu verleiden. Zu leiden. Habt ihr ganz richtig verstanden? Er verleiht diesen Männern die Gnade, für Christus zu leiden. Das ist genau, was Paulus schreibt im Philipperbrief. In Kapitel 1 sagt er, euch ist nicht nur das Vorrecht gegeben, zu glauben, sondern auch für den Namen des Herrn Jesus Christus zu leiden, um seinetwillen zu leiden. Die ganze Geschichte führt wegen Christus zum Leid. Leute, wir haben oft ein verkehrtes Verhältnis zum Leid um Christi willen. Ich meine, wir sind oft dumm, dass wir uns selbst Leid zufügen. Das ist damit nicht gemeint. Ja, durch törichte Entscheidungen fühlen wir uns Leid zu. Nein, hier geht es um Leid. Ihr dürft es gerne mal aufschlagen im Philipperbrief, Kapitel 1. Ich lese das mal vor, oder ihr lest das mit euren eigenen Augen. In Kapitel 1 und Vers 29. Da ist es euch. Und er schreibt die Philipper an, wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das ist eine Gnade, eine Gunst, eine unverdiente Gunst, dass wir für ihn leiden dürfen, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Die hatten gesehen, Paulus wurde ins Gefängnis geschickt und vorher wurden sie erstmal richtig durchgeprügelt. Ist euch das aufgefallen? Sie erhielten Schläge. Diese Männer leiten das Ganze weiter. zu den Oberbefehlshabern dort und die schleppten sie auf den Marktplatz. Ich stand dort selbst in Philippi auf den Ruinen des Marktplatzes. Und dort, kann man sich das vorstellen, erhielten sie ihre Schläge. Sie sagten, diese Männer sind Juden und bringen die ganze Stadt in Unruhe, verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen und auszuüben, uns nicht erlaubt sind, da wir Römer sind. Wir haben hier ein besonderes Recht in Philippi. Wir haben unabhängiges Recht. Das Ius Italicum, das zählt hier. Wir sind eine unabhängige Stadt. Wir regieren uns nach den Gesetzen Italiens und Roms. Wir wollen hier keine neuen Gesetze haben. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab. Ich meine, auf Kleidern tut das nicht ganz so weh. Aber richtige Ruten auf dem Rücken zu spüren. Und dann heißt es, nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben haben. Das war nicht nur so ein bisschen, so ein bisschen gestreichelt oder so, wie wir manchmal vielleicht, wenn Kinder gezüchtigt werden oder so, so einen kleinen Klaps auf den Popo. Nein. Das waren Schläge, die dazu gedacht waren, dass sie schmerzen, dass sie jemanden Verletzung zufügen. Und sie warfen sie ins Gefängnis. Sie warfen sie nicht in ein deutsches Gefängnis. Oder wie ich immer sage, in ein kanadisches. Ich habe ein kanadisches Gefängnis von innen gedacht und habe gedacht, das ist First Class Hotel. Jeder hat seinen eigenen Fernseher und dann hast du das. Nein, hier das Innerste des Gefängnisses, das war ein dunkles Loch und da kamen sie in einen Stock. Das heißt, sie wurden immobilisiert. Sie konnten sich nicht mehr bewegen. Ein dunkles Loch. Und wisst ihr, was wir da in Vers 25b nicht lesen? Paulus beschwerte sich beim Herrn. Er sagte, du hast uns doch hierher berufen. Was hast du uns wieder für ein Gesicht geschickt? Das kann doch nicht sein, dass wir hier richtig sind. Wisst ihr, dass wir auch als Gemeinde durch viele Schwierigkeiten gehen? Es gibt so viele Schwierigkeiten. Aber wir gehen weiter, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott beruft und dass Gott mächtiger ist als der Feind. Er ist souverän über den Feind. Und wenn er Dinge in unser Leben hineinbringt und wir kommen glimpflich davon, dann sind das Dinge, die uns ein Teil, ein Stück mit ihm leiden lassen. Das ist Gnade bei Gott. Oh, würde Paulus sagen, was für eine Gnade, dass wir für Christus leiden durften. Was für eine Gnade. Der Apostel Petrus schreibt, und das ist etwas, was ich oft auch weitergebe. Da heißt es in 1. Petrus 2 an Leidende, 1. Petrus 2, Vers 20 und 21, wenn ihr für Gutes tun leidet, und das war's, und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir in seinen Fußstapfen nachfolgt. Gott, der Vater, ließ seinen Sohn leiden. Und wir wollen dem Sohn Gottes immer ähnlich sein. Meistens, nur wenn es zum Leid kommt. Herr, das Leid wollen wir nicht. Alles andere gib uns. Nur leiden, das wollen wir nicht. Das ist nicht so cool. Dabei ist genau das Leid das, was wir brauchen, damit wir in seiner Abhängigkeit leben. Damit er uns reifen lässt. Damit wir zu den Personen werden, die wir sein sollen. Paulus wusste um seine Berufung durch Ananias. Und er wusste auch, dass die Erfüllung hier stattfindet von dem, was damals bei seiner Bekehrung der Herr Jesus dem Ananias gesagt hat. Erinnert ihr euch noch? Apostelgeschichte 9. Da heißt es in den Versen 15 und 16, aber der Herr sprach zu ihm, das ist Ananias, geh hin, denn dieser, das ist Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das Christsein wo das Leid nicht vorkommt, ist kein Christsein. Das ist eine Illusion, das ist eine Täuschung, eine bewusste Täuschung Satans. Komm zu Jesus und du wirst reich und du wirst deine ganzen Krankheiten los. Ja, du brauchst nur das Heil und über deinen Namen ausrufen und du wirst gesund. Das ist Humbug, ist das. Komm zu Jesus und du wirst nie angefochten werden. Dir werden alle Leute nur gut zureden. Nein, das ist nicht wahr. Wir selbst müssen damit rechnen. Und vielleicht leiden wir deshalb nicht, weil wir nicht tun, was wir tun sollen. Wir sollen das Evangelium deutlich verkündigen. Und Paulus muss diese Worte, die dem Ananias gesagt worden sind, sehr wohl gekannt haben. Aber sehen wir doch mal, wie Gott weiter handelt. Wie souverän er die Feinde besiegt. Und da kommen wir zu dem fünften Punkt, seine unausforschlichen Wege. Um Mitternacht, als Paulus und Silas im Gefängnis, im innersten Gefängnis saßen, in diesem dunklen Loch, ohne Fernseher, sondern in einem Stock, begannen sie und lobten Gott mit Gesang. Was für ein Ort, was für ein Ort, um das zu tun. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Vielleicht haben die gedacht, die sind krank, die sind jetzt schon durchgedreht. Die singen da Lieder, die müssen irgendwie, das kannten sie nicht. Sowas kennt kein Gefangener. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Ich meine, wie kann ein Erdbeben das tun? Nun, Gott kann das tun. Hier wird das illustriert, was geistlich in dem Kerkermeister und in der Lydia und den Hausgenossen geistlich stattgefunden hat. Sie wurden auf einmal frei. Lydia, die war ihren Sünden gefesselt. Ein Kerkermeister war selbst ein Gefangener in seiner Sünde. Aber hier sehen wir jetzt physisch, was passiert. Alle Gefangenen sind frei. Und erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf. Und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Die hätten den Kerkermeister zur Rechenschaft gezogen. Die oberen Herren. Er war nur so ein kleiner Diener. Der Kerkermeister, der hat nur so ein kleines Gefängnis zu betreuen. Und du stellst sicher, du verwahrst die, dass die uns nicht weglaufen. Und wenn sie weglaufen, dann ist dein Kopf weg. So hat man mit denen gesprochen. Und das glaubte er. Er hat gesagt, kann nicht sein. Die Türen sind offen, da ist keiner mehr da. Die sind alle weg. Ist das nicht, was der natürliche Mensch macht? Jede Gelegenheit, die du hast, sofort weg. Nun, das taten sie nicht. Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Alle hier. Also nicht nur die beiden, sondern auch die übrigen Gefangenen sind alle da. Das ist wunderbar. Da forderte er ein Licht. Hat also nicht das Neonlicht angemacht oder sonst irgendwelche Taschenlampen benutzt, sondern eine Öllampe, forderte ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er tut das einzig Richtige, die einzig richtige Reaktion, denn er hatte schon gehört von diesen Männern, aber er wusste nicht, was sie verkündigen. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und er meinte nicht gerettet werden vor den römischen Behörden, weil jetzt das Gefängnis offen war, sondern gerettet von dem Gericht, das über einen Sünder steht. Vers 31, sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und ganz offenbar sollte diese Botschaft nicht nur bei dem Kerkermeister selbst sein. Denn Vers 32, sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Hier wird gepredigt, hier wird das Evangelium jetzt vollständig gepredigt. Und ihr Lieben, das ist der Weg, wie du zu Gott kommen kannst. Es ist so einfach. Ihr Herren, was muss ich tun? Das ist eine wunderbare Frage. Ist das deine Frage? Ist deine Frage, wie du gerettet werden kannst? Oder ist es eher deine Frage, wie kann ich hier schnell wieder rauskommen? Glaube an den Herrn, Jesus Christus. Glaube an das, was er getan hat. Glaube, dass er gekommen ist, um für die Sünde zu sterben, stellvertretend den Preis zu zahlen, den du nicht zahlen kannst, außer in einer ewigen Verdammnis. Glaube daran, vertraue darauf, vertraue allein auf Jesus Christus. Was für eine frohe Botschaft. Wisst ihr was? Sie glaubten. Und Gott wirkte. Hier ist die wirksame Berufung zum Heil. Sie glaubten und diese Männer wurden gerettet. Und auch die anderen, die zu diesem Haus des Kerkermeisters gehörten. Und wir sehen sofort die Frucht seiner Bekehrung. Er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Jetzt auf einmal ist die Rolle vertauscht. Ja, jetzt kommt nicht mehr der Chef und sagt, du gehst in die Zelle, du kommst in dieses Loch, in das dreckige Loch, das hast du verdient. Nein, jetzt kommt der Kerkermeister demütig und wäscht ihnen die Füße und wäscht ihnen die Striemen ab von dem, was sie erlitten hatten. Striemen durch die Ruten und auch durch den Stock, in dem sie waren, die Abreibungen dort, all das wäscht er ihnen ab. Und er lässt sich auf der Stelle taufen. Er und all die Sein. Das ist Philippi. Das ist Philippi. So fing das Werk dort an. So fängt Gottes Wort an. Werk an. Und wisst ihr was? Das sind unausforschliche Wege. Paulus hat niemals gedacht. Er hat nicht gedacht, oh, ich gehe jetzt mal dahin. Und als erstes lasse ich mich erstmal verprügeln. Das ist nämlich Gottes Art und Weise. Ich lasse mich erst verprügeln. Dann gehe ich ins Gefängnis. Und dann werde ich Nein, er kann kein Erdbeben produzieren. Das hat Gott gemacht auf übernatürliche Art und Weise. Und immer, wenn einer zum Glauben kommt, reagiert und arbeitet Gott so. Übernatürlich. Ein Mensch kann nicht einfach so zum Glauben kommen. Der kann nicht sagen, ja, ab morgen glaube ich. Gott greift ein. Gott wirkt im Herzen. Gott sagt, kehr um. Und wenn ein Mensch da zuhört und auch so sehr zuhört, dass er weiß, das muss ich tun, und er tut es auch, dann hat Gott gewirkt in seiner wirksamen Berufung. Und das ist unausforschlich. Das lässt sich nicht reproduzieren. Wir kamen hier nicht nach Hohenschönhausen, haben uns nicht erst mal verprügeln lassen und sind in das Ortsgefängnis gekommen hier oder zur Polizei. Nein. Gott macht es immer so auf seine Art und Weise. Es ist unausforschlich, wie er das macht. Und nicht reproduzierbar. Wunderbar ist es. Schaut mal, der Kerkermeister führte sie in sein Haus. Und dann setzt er ihnen ein Mahl vor. Und dann lesen wir, und er freute sich. Jemand, der zum Glauben kommt, hat tiefe Freude. Und das Evangelium des Herrn Jesus Christus ist der Grund größter Freude. Und der Philipperbrief wird uns zeigen, dass in Christus allein die Quelle der Freude zu finden ist. Du hast keine wahre Freude außerhalb von Christus. Das ist die Wahrheit, die Schrift uns lehrt. Es gibt keine Wahrheit. Du kannst dich vergnügen für eine Weile mit einem neuen Spielzeug. Männer lieben Spielzeuge, die kaufen sich ein neues, dann sind sie wieder ein bisschen fröhlich für eine Weile. Du kannst dich, dann haben sie wieder ein neues Bedürfnis, wieder ein neues Spielzeug zu haben. Oh, wieder glücklich und dann wird es langweilig. Christus bleibt immer deine Freude. Er ist die wahre Quelle der Freude. Und das hat er gleich zu Anfang gemerkt. Er kommt zum Glauben und er hat so große Freude, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Und ich weiß, das ist auch unser aller Anliegen. Wir wollen nicht unser Heil für uns behalten. Wir wollen, dass unsere Hausgenossen mit zum Herrn kommen, dass sie gerettet werden. Und deshalb wenden wir uns an den wunderbaren Gott. Und als es Tag wurde, heißt es Vers 35, sandten die Hauptleute, die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht in Frieden. Es kommt etwas überraschend. Paulus aber spricht zu ihm. Sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort? Nein, nicht so, nicht so. Sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Diese Hauptleute hatten das Gesetz gebrochen. Sie hatten einen Römer, sie gingen davon aus, dass sie vielleicht Juden waren, aber sie waren Römer. Sie hatten gegen einen Römer gehandelt und haben sie ihn ohne ein Gerichtsverfahren erstmal verprügelt und dann auch ins Gefängnis geworfen. Und das ging gar nicht. Und deshalb sagt Paulus, nee, jetzt lassen wir die mal ein bisschen zappeln, die sollen selbst kommen. Sie sollen uns das selber sagen. Und Paulus ist nicht nachtragend. Hört mal, die Gerichtsdiener, Vers 38, verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten und die fangen an, sich zu fürchten. Oh Mann, Mist, wir haben uns an die Römer vergriffen. Das geht gar nicht. Jetzt sind wir dran. Und wir wissen, einige von diesen Leuten hatten sich ihr Bürgerrecht erkauft. Ja, Paulus hatte das durch Geburt, weil er römische Eltern hatte auch. Und ja, er hat es nicht gekauft. Er war ein wahrer Römer und durfte nicht so behandelt werden. Und dann kamen sie und redeten zu ihm und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Und er ist nicht nachtragend. Er hat nicht gesagt, nee, jetzt kommt erstmal ein Gerichtsprozess. Ihr habt mir wehgetan, ihr werdet zahlen. Nein. Er möchte nur deutlich machen, ihr habt gegen das Gesetz verstoßen. Aber er ist gnädig. Und ich kann mir vorstellen, er wird ihnen deutliche Worte gesagt haben. Das wird uns nicht berichtet. Aber wir können davon ausgehen. Sie redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Seht ihr, das ist ein gesegneter Dienst, der dort in Philippi begann. Auf eine wunderbare Art und Weise. Ein Werk, das unser Gott dort begonnen hat und es auch vollendet hat. Und so macht er das heute. Wir wissen, das, was er anfängt, wird er vollenden in euch, die ihr seine Gemeinde ausmacht, die ihr Glieder an seinem Leib seid. Und dafür wollen wir ihn von Herzen danken. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der das Werk, das er beginnt, auch vollendet. Wir danken dir, dass du immer noch rettest, dass du auch heute rufst durch diese Botschaft. Glaubt an den Herrn Jesus Christus, so wärst du gerettet. Herr, danke für diese einfache, klare Botschaft. Danke dafür, dass wir sehen dürfen, dass du Menschen gerettet hast nach deinem Willen. An dem Ort, den du bestimmt hast. Du hast sie geführt. Und so bitten wir dich auch, führe du uns, nicht nur als Gemeinde, sondern auch individuell zu den Menschen, denen wir dein Wort weitergeben können. Öffne du uns Türen. Öffne du uns die Herzen der Menschen. Hilf doch, dass Menschen uns zuhören, wenn wir das Evangelium verkündigen. Bereite du doch den Boden vor. Herr, wir stoßen oft auf taube Ohren. Menschen, die nicht hören wollen, die aggressiv werden, die zornig werden. O Herr, durchbreche du diesen Zorn. Öffne du die Herzen derer, die wir ansprechen wollen, nach deinem Wohlgefallen und deiner Souveränität. Du bist größer als der Feind. Dein Wort kann nicht aufgehalten werden, das wissen wir auch. Wir kennen den Ausgang der Geschichte. Du wirst zurückkehren in Macht und Herrlichkeit. Und wir wollen Menschen nur warnen, dass sie umkehren, dass sie die Zeit nicht verstreichen lassen. Denn jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist die Zeit zur Umkehr, Herr Jesus. O, wirke doch du die Errettung in den Herzen derer, die dich nicht kennen. dir zur Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen.